Micro Europa.
Sounds.
Moderno. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute bringen wir den zweiten Teil des Radiopodcasts Zeitgeist ESC von Emre Yildiz. Das Thema heute: 12 Points for Europe. Es geht um die Idee des ESC, 1956 erstmals ausgetragen als Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Eingeladen hat Emre Yildiz die beiden Experten Andreas Krassel und Johannes Müske. Andreas Krassel gilt als Experte in Sachen Anfänge des Grand Prix. Er kennt das Archiv des Vereins der Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision, kurz OGAE, einem Netzwerk aus rund 40 Fanclubs des ESC in Europa. Krassel berichtet über die historischen Meilensteine ABBA, Nicole und Céline Dion. Johannes Müske ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Freiburg. Dort arbeitet er am Zentrum für populäre Kultur und Musik. Promoviert hat Müske an der Universität Zürich zum Thema Kulturerbe und Medienarchive. Bevor es losgeht, zur Einstimmung: Udo Jürgens mit Warum nur warum? Mit diesem Song erreichte er 1964 Platz 6 für Österreich.
Warum nur warum? Muss alles vergehen? Warum nur warum? Bleibt gar nichts bestehen. Du gehst von mir, schaust dich nicht um. Gib mir die Antwort, warum nur? Warum? Warum nur? Warum? Blühen Blumen so schön, oh, wenn sie schon bald verblühen und vergehen? Ein Traum entflieht, die Stunden sind. Bitte gib mir die Antwort, warum nur, warum? Oft höre ich dein Wort, ewig bin ich dein. Ich hab dir geglaubt, doch es war nur Schein. Oh ja, warum nur? Alles so sein, oh, warum nur, warum bin ich nun so allein? Bevor du gehst, dreh einmal dich um.
Mikroeuropa.
More than Eurovision.
Our 12 points go to Europe. In den 70ern und 80ern wurde der ESC zum kulturellen Schwergewicht. Aber warum? Und welche Künstler sind für diesen Umbruch verantwortlich?
Zeitgeist ESC.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeitgeist ESC. Mein Name ist Emre Yildiz und in dieser Folge blicken wir zurück in die glorreichen 70er und 80er und schauen noch einmal genau hin, was diese Zeit so besonders macht. Bei mir zu Gast ist heute der Leiter des OGAE Videoarchivs und leidenschaftlicher Fan der jüngeren Jahre des ESC, Andreas Krassel. Herzlich willkommen. Wenn man an diese Zeit beim ESC denkt, dann fällt einem natürlich als allererstes ABBA ein, ohne Frage. 1974 gewannen sie für Schweden mit ihrem Song Waterloo. Warum war ABBAs Sieg mit Waterloo eigentlich so ein Wendepunkt für den ESC?
Ich denke, das hängt vor allen Dingen mit dem Sound zusammen, den sie gebracht haben, und auch mit der, ja, mit der Struktur des Songs, sage ich jetzt mal. Bis Anfang der 70er Jahre, wenn man sich da die ESCs guckt, dann ist das, sind das in der Regel sehr gediegene Veranstaltungen. Ja, also da sitzt ein Publikum in Abendgarderobe. Es ist im Prinzip nicht eine Fernsehshow, sondern eigentlich ein gefilmtes Konzert. Und was man da sieht, sind Chansons. Also europäische Chansons, Liedertraditionen, ja. Und vollkommen eigentlich aus der Zeit gefallen, auch schon damals. Die Jugend hat damals in den 60er Jahren, auch schon 50er, 60er Jahren schon angefangen, US-amerikanische Popmusik zu hören. Elvis Presley, dann kamen die Beatles und so weiter. Und das ist erstmal am ESC so ein bisschen vorbeigegangen, sage ich jetzt mal. Und bis im Prinzip dann ABBA kamen. ABBA haben das so ein bisschen revolutioniert. ABBA war noch die erste Band, die überhaupt gewonnen hat. Und die haben, glaube ich, meines Wissens auch, war es auch die erste Band, die eine E-Gitarre auf der Bühne benutzt hat. Also da kam wirklich ein moderner, amerikanisch orientierter Pop-Sound zum ersten Mal auf die Bühne und hat überwältigend gewonnen. Ja? Und hat damit auch den, damit hat der ESC auch den Anschluss gefunden an die zeitgenössischen Charts sozusagen. Also bis dann Anfang der 80er Jahre war es dann so, dass Songs, die beim ESC auftraten, sehr, sehr oft auch große Charterfolge geworden sind. Also das hat mit ABBA so richtig angefangen und in der Zeit erreicht der ESC dann auch seinen höchsten Einschaltquoten. Also es wird plötzlich immens populär.
In der Regel geht es ja beim Song Contest immer um Frieden, aber dieser Song ist ja auch gerade wegen seinen Lyrics sehr, sehr interessant, weil er eigentlich ja so ein bisschen über Krieg spricht. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr offensichtlich über Krieg spricht. Ich lese mal ganz kurz die Lyrics vor. My, my, at Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo promised to love me forever, promised to love you forevermore. Warum denken Sie, kam dieser Song, der eigentlich über Krieg spricht, so gut in Europa an?
Ja, das Interessante daran ist, dass er eigentlich, dass das ein Song ist, der zwar, wo es oberflächlich so ein bisschen um diese Schlacht von Waterloo geht, Napoleon, also um eigentlich was ziemlich Blutrünstiges, wenn man so will. Es ist aber nicht so, dass das jetzt eins zu eins jetzt über diese militärische Schlacht spricht, sondern es wird eigentlich transponiert oder metaphorisch benutzt für eine Liebesgeschichte. Ja, also die Sängerin erlebt ihr persönliches Waterloo sozusagen. Es wird auf eine metaphorische Ebene gehoben und es wird damit auch eine spielerische und leichtere Ebene erzeugt. Ja, also man könnte auch sagen, der Krieg wird hier so ein bisschen veralbert eigentlich. Und dadurch, dass es auf so eine spielerische, leichtere Ebene gehoben wird, kann sich der Rest Europas darin auch wiederfinden oder damit wohlfühlen. Weil es ist ja im Endeffekt kein echter Krieg, der hier geführt wird oder sowas. Keine echte Schlacht, es stirbt niemand. Es ist einfach nur Liebeskummer sozusagen. Und durch die Kombination mit diesem modernen Pop-Sound, mit diesem sehr rhythmischen, sehr relativ schnellen Sound für damals, bringt das wiederum die Message rüber, hey, scheiß drauf, scheiß auf die Kriege, wir feiern hier eine riesen Party. Und bis heute beweist Waterloo, dass das ein Partykracher ist, sozusagen. Also jeder kennt Waterloo. Und diese Veralberung sozusagen dieser ehemaligen tiefen Wunden, die Europa eigentlich hat, führt vielleicht dazu, dass sich Europa auf eine spielerische Ebene hier wiederfinden kann und gemeinsam quasi eine große Party im übertragenen Sinne feiern kann.
Lustigerweise war es ja auch im ESC 2012 Teil des Interval Acts, wo die Sänger, die Gewinner der letzten Jahre, den Song gemeinsam gesungen haben. Und das ist, finde ich, auch ein sehr toller Moment gewesen, wo nochmal gezeigt wurde, wie sehr der Eurovision Song Contest in den 70ern und 80ern auch gerade durch ABBA einfach abgehoben ist und wie sehr das so ein Meilenstein in der Geschichte war. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also der Meilenstein quasi gilt eigentlich bis heute. Also bis heute, wenn es Umfragen gibt zu, was war der größte ESC-Song aller Zeiten, steht regelmäßig Waterloo auf Platz 1. Ja, also 2005 war es, glaube ich, da hat der Contest dann sein 50-jähriges oder 50. Ausgabe und da gab es auch eine große Geburtstagsshow mit einem großen Vote von vielen Siegertiteln gegeneinander. Da hat Waterloo natürlich gewonnen. Und auch als 2024 war es, war der 50-jährigste Jahrestag, sagen wir mal, des Sieges von ABBA. Das hat dann auch in Schweden nochmal eine große Rolle gespielt. Also da kam Waterloo beim ESC dann nochmal als Mitsing-Version dann auf die Bühne. Also bis heute hat das von seinem Zauber und von seiner Kraft nichts verloren. Über den Text denkt man da eigentlich mittlerweile weniger nach. Ja, also das ist so in Mark und Bein von so vielen Fans und auch ABBA-Fans übergegangen, dass man es einfach mitsingt und eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkt, was man singt.
Auf jeden Fall. Von ABBA für Schweden gehen wir nämlich jetzt rüber zu Céline Dion, denn was viele nicht wissen, hat der ESC ja auch die Karriere von Céline Dion so ein bisschen ins Rollen gebracht. Sie trat 1988, also 14 Jahre nach ABBA, für die Schweiz an und gewann sehr knapp in dem Jahr gegen Scott Fitzgerald aus den UK mit nur einem Punkt Unterschied. Aber viele stellen sich natürlich da die Frage, wenn sie das erste Mal hören, warum hat Céline Dion für die Schweiz gesungen? Sie ist doch eigentlich Kanadierin. Haben Sie eine Antwort dafür?
Ja, das ist richtig. Sie ist Kanadierin. Also natürlich kann man einfach den Einzelfall betrachten. Der Einzelfall war sozusagen, dass der Komponist des Songs, Ne part de pas sans moi, das ist tatsächlich ein Schweizer, also Attila Selef-Türk, auch wenn er türkische Wurzeln hat, der hat diesen Song komponiert und hat dann nach einer Sängerin dazu gesucht und hatte irgendwie Kontakt anscheinend mit dem Manager von Céline Dion. So kam diese Geschichte zustande. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass Céline Dion zum Schweizer Vorentscheid eingeladen wurde, den sie dann gewonnen hat und so die Schweiz vertreten hat. Und jetzt natürlich die Frage, wieso kann sie das als Nicht-Schweizerin? Tatsächlich gibt es im Regelwerk, gab es nie und gibt es bis heute, keine Regel, die besagt, dass der Künstler aus dem Land kommen muss, das er vertritt. Und viele Länder haben darauf zurückgegriffen. Die Schweiz auch. Also Céline Dion ist nicht das einzige Beispiel. Schon in den 60er Jahren haben die sich zum Beispiel mal, ich glaube, Esther Ofarim geholt, eine israelische Sängerin. Und Jean-Philippe, ein Sänger aus Frankreich zum Beispiel. Auch Deutschland ist da mit dabei gewesen. Also da schaut man vielleicht zum Beispiel in die 60er Jahre, da hat uns zum Beispiel mal Siv Malmkvist vertreten, eine Schwedin. Und erst letztes Jahr war es mit Abba und Tünner ein österreichisches Duo. Also das sehe ich keine Seltenheit in der ESC-Geschichte.
Zeigt das nicht so ein bisschen auch, dass der ESC auch so ein bisschen was Wirtschaftliches hat?
Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt kommerzielle Interessen sind, die jetzt dahinter stecken, weil erfahrungsgemäß die meisten Künstler, die da mitmachen, verdienen nicht viel daran an ihrer Teilnahme. Ja, sie werden zwar für den Moment bekannt, aber das hat für ganz viele keinen langfristigen Effekt. Von daher würde ich nicht sagen, dass es wirtschaftliche Interessen sind. Und die Frage ist natürlich auch immer so quasi, ist das schlecht oder irgendwie sowas, wenn Künstler ein Land vertreten, in dem sie nicht geboren wurden oder mit dem sie keinen wirklichen Bezug haben oder sowas. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Also man kann es natürlich sehr puristisch sehen und sagen, nein, also wenn schon jemand zum Beispiel Deutschland vertritt, dann sollte hier zum Beispiel auch geboren und aufgewachsen sein oder sowas. Das wäre sehr puristisch. Man kann aber auch sagen, hey, das ist doch auch eine gute Inspiration, wenn wir uns Künstler aus anderen Ländern holen, in unsere Vorentscheide zum Beispiel. Das zeigt wirklich, dass wir ein Europa ohne Grenzen denken. Also den Standpunkt kann man auch vertreten.
Monaco und Luxemburg zum Beispiel sind ja da die besten Beispiele. Sie haben ja auch jetzt nicht wirklich einen großen Pool von Sängern, auf den sie immer zurückgreifen können, weswegen sie ja auch oft dieselben Sänger nochmal geschickt haben und dieselben Sängerinnen nochmal geschickt haben, auch ähnlich wie viele andere kleine Länder auch heute. Was macht das auch mit so kleinen Ländern, wenn sie einfach auch mit Exporten die Möglichkeit haben, sich zur Schau zu stellen.
Einerseits ist es natürlich so ein kleines bisschen enttäuschend, wenn man kleines Land ist und jetzt tatsächlich nicht, wie Sie sagen, auf einen eigenen Pool so stark zurückgreifen kann, sodass man im Prinzip auch so ein bisschen darauf angewiesen ist, wie das Monaco zum Beispiel lange Zeit war, immer sich Künstler aus Frankreich zu holen, um das Land vertreten zu können. Also das kann quasi dazu führen, dass man die nationale Identität nicht so ausspielen kann beim ESC, klar. Andererseits gibt überhaupt das auch die Möglichkeit, dass man überhaupt teilnehmen kann, schon die Möglichkeit zu sagen, hier sind wir als Land, wir haben auch unsere Berechtigung, hier zu sein. Und selbst wenn vielleicht Künstler oder Künstlerin nicht aus dem Land kommt, vielleicht gibt es ja doch irgendwie Komponisten, der aus dem Land kommt, Texte aus dem Land kommt. Also irgendwie was, wo man dran anknüpfen kann und sagen kann, das ist trotzdem Teil unserer eigenen Kultur hier.
Deutschland hat ja natürlich auch den Eurovision Song Contest benutzt, um quasi die eigene Kultur auch zu zeigen und zur Schau zu stellen. Und 1982 war es dann endlich soweit, dass Deutschland den ersten Sieg holte mit ein bisschen Frieden von Nicole. Und das, obwohl dieses zierliche Mädchen auf einem Stuhl und ihrer Gitarre eigentlich nicht so an Politik interessiert ist, wie sie in einem Bravo-Interview damals sagte. Sie appellierte einfach nur für Frieden. Aber dass gerade Deutschland mit einem Friedensappell und mit Nicole gewann, ist auch rückblickend immer noch sehr berührend für viele. Warum?
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass Deutschland sich gerade in den ersten Jahren nach den ersten Jahrzehnten im Prinzip, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, versucht hat, in Europa Anschluss zu finden. Ja. Akzeptiert zu werden und nicht dämonisiert wieder zu werden. Daran hat Deutschland sehr, sehr lange gearbeitet und es war ein sehr, sehr steiniger Weg, weil, also, das hat sich auch beim ESC gezeigt. Katja Epstein hat das mal erzählt, dass zum Beispiel, dass sie, als sie hat Deutschland mehrmals vertreten, unter anderem 1970 mit Wunder gibt es immer wieder. Der Contest fand damals in Amsterdam statt. Und sie hat mal später erzählt, dass sie dort im Café dann immer als Letzte bedient wurde als Deutsche. Also das heißt, diese Ressentiments gegenüber den Deutschen waren sehr, sehr lange präsent, auch beim ESC tatsächlich. Und für Deutschland war es ja quasi wie ein Wunder, dass sie dann doch mal gewonnen haben nach so vielen Versuchen, nach so vielen erfolglosen Versuchen. Ich glaube, 26 Jahre hat es gedauert, bis Deutschland seinen ersten Sieg errungen hat. Und das hat auch was mit der Message zu tun. Also zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht mehr irgendwie ein blutrünstiges Land, hier kommt eine unschuldige junge Dame, die Teil einer neuen Generation von Deutschen ist, also die nichts mehr mit dem Alten zu tun hat und die einfach nur unschuldig da sitzt mit einer Gitarre und ein Friedenslied singt. Also gerade die Message und auch die Inszenierung, die Ralf Siegel da gemacht hat, haben, glaube ich, in Europa so einen Funken überspringen lassen. Ja? Das ist auch in Deutschland bis heute sehr präsent.
Inwiefern? Also mich würde es auch sehr interessieren, Sie meinten ja auch, dass in Europa quasi so ein neues Bild von Deutschland entstanden ist. Wie war es in Deutschland? Wie hat man diesen Sieg aufgenommen und was hat das mit dem eigenen Bild auch als deutsche Person gemacht?
Also es war jetzt noch nicht so die Zeit erreicht, wo man vielleicht gesagt hätte, man ist stolz auf Deutschland. Also mit Nationalstolz hat man sich generell sehr lange sehr schwer getan. Ich glaube, eigentlich im Prinzip bis zur WM 2006, ne? kann man sagen. Die Reaktionen waren doch durchaus gemischt, aber in Deutschland. Es gab auch vom Feuilleton teilweise ein bisschen zurückhaltende Reaktionen, weil man auch das Kalkül von Ralf Siegel dahinter gesehen hat. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer betrachtet, Ralf Siegel steht hinter diesem Song, er ist Komponist und Produzent und er hat im Prinzip nie irgendwas dem Zufall belassen beim ESC. Also er hat ganz genau auf die Inszenierung geachtet. Wenn man sich das mal anschaut, quasi auch den Auftritt von Nicole im Video, sie sitzt da in einem schwarzen mit Perlen besetzten Kleid mit einer weißen Gitarre im Hintergrund, sind alle weiß gekleidet. Eine Harfe, Symbol des Friedens, spielt dazu. Also es ist quasi perfekt inszeniert, ja. Also Ralf Siegel war dieser Perfektionist, hat alles durchkalkuliert, jede Bewegung, wie die gekleidet sein müssen und so weiter. Und dieses sehr kalkuliert sein auf Erfolg kam dann vielleicht nicht überall gut an. Und man hat auch gesehen, dass eigentlich ein bisschen Frieden ein bisschen altbacken war jetzt für die Zeit. Also das hat jetzt nichts mehr mit diesem modernen ABBA-Sound zu tun. Das war so eine Ja, so ein Lagerfeuerliedchen sozusagen, das man auch 10 Jahre früher hätte bringen können oder sowas. Also es wirkte auf Teile der Gesellschaft dann doch ein bisschen altmodisch. Nichtsdestotrotz war man stolz, dass man mal quasi diesen Sieg errungen hatte und dass man es auf eine sehr freundliche Art und Weise, sage ich jetzt mal. Also man hat Europa ein sehr freundliches, unschuldiges Gesicht gezeigt. Das war genau die Zeit, als Großbritannien die Falklandinseln besetzt hatte. Es gab den Falklandkrieg mit Argentinien und insgesamt war die Stimmung sehr, sehr aufgeheizt Anfang der 80er Jahre, Kalter Krieg. Friedensbewegung kam damals so richtig ins Rollen. Das heißt, sie ritt quasi auf dieser Welle mit und kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Heute kann man natürlich auch sagen, also wir sind auch wieder in bewegten Zeiten heute unterwegs, wo auch wieder Konflikte militärisch gelöst werden und man auch sich manchmal denkt, oh, diese verrückte Welt. Also da könnte so ein Song mit einer Botschaft, die ins moderne 21. Jahrhundert übertragen ist, auch funktionieren.
Wenn wir schon von bewegten Zeiten reden, waren die 70er natürlich auch sehr bewegte Zeiten hinsichtlich dem Debüt nicht-europäischer Länder im Eurovision Song Contest. Denn in den 70ern waren auch schon Länder beteiligt, die geografisch oder kulturell nicht unbedingt zu Europa gezählt haben. Besonders deutlich wird das an Israel, der Türkei und von Marokko. Israel nahm erstmals 1973 teil, die Türkei 1975 und Marokko einmal, und zwar 1980. Zahlreiche Studien argumentieren auch, dass der ESC zeigt, wie europäisch ein Land wahrgenommen wird. Bevor wir aber diese drei Länder nacheinander einzeln betrachten, möchte ich zunächst mal allgemein fragen, welche Bedeutung hatte denn die Teilnahme nicht-europäischer Länder für die Identität und das Selbstverständnis auch vom Eurovision Song Contest?
Ja, also tatsächlich ist es ganz interessant, dass Länder teilnehmen, die jetzt nicht aus unseren Begriffen europäisch sind oder nicht auf dem europäischen Kontinent liegen, wie was Sie gerade gesagt haben, also Türkei, Marokko, Israel, sowas. Da wird dann auch oft gefragt, warum dürfen die denn überhaupt teilnehmen? Ja, Antwort ist relativ simpel, aber vielleicht nicht unbedingt einleuchtend, weil sie in einer bestimmten geografischen Zone liegen, die breiter ist als Europa und die bestimmt, ob sie Mitglied der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, sein dürfen. Und welche Auswirkungen hat das jetzt quasi für den Contest als Identität oder Selbstverständnis? Das ist relativ schwierig zu beantworten tatsächlich. Ich würde sagen, also das für die Länder zumindest, die jetzt innerhalb des gesetzten konservativen europäischen Raums liegen, ist das eine Möglichkeit, über den Tellerrand zu blicken und auch offener zu sein tatsächlich. Also das heißt, es spiegelt so ein bisschen eine Offenheit der Werte wider. Das heißt, wenn man auch Länder akzeptiert, die eigentlich geografisch nicht nach Europa gehören sozusagen, dass sie trotzdem teilnehmen dürfen. Und für diejenigen Länder, die jetzt auch mal Marokko oder Israel oder Türkei jetzt quasi sind, ist der ESC eine Möglichkeit, sich einem europäischen Publikum zu präsentieren und auch selber sich so ein bisschen Richtung europäische Identität zu entwickeln. Also bei der Türkei sieht man das ganz deutlich oder hat man das ganz deutlich gesehen im Laufe ihrer Teilnahme.
Fangen wir aber erstmal mit Israel an, denn die haben ja chronologisch als erstes nicht-europäisches Land am Eurovision Song Contest teilgenommen im Jahr 1973. Wie hat sich das denn so auf den Contest ausgewirkt, dass ein Land wie Israel mitgemacht hat? War man da vielleicht anfangs ein bisschen skeptisch?
Also tatsächlich habe ich so den Eindruck, dass heute, und heute mit heute meine ich im Prinzip so die letzten Jahre, vielleicht auch so die letzten 2 Jahrzehnte, sehr viel intensiver über diese Teilnahme Israels diskutiert wird generell, als das früher der Fall war. Woran das liegt, kann ich auch im Prinzip nur ein bisschen spekulieren. Möglicherweise war früher gesehen, dass halt einfach dadurch, dass der Holocaust war und man das noch so ein bisschen in Erinnerung hatte, dass man auch so einen Eindruck hatte, ja, also Israel ist ja irgendwo Teil der Geschichte Europas. Und deswegen auch legitim, dass sie teilnehmen. Also man hat das damals nicht so in Frage gestellt, eigentlich wie heute. Heute werden da viel, viel mehr auch Gründe ins Feld geführt, die jetzt gar nichts mit kontinentalen Grenzen zu tun haben, sondern die politischer Natur sind.
1973 wurden ja sehr extreme Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die Teilnehmerin Ilanit musste ja in einer kugelsicheren Weste ihren Song A Sham performen. Grund dafür war, dass im Jahr davor ein Angriff auf israelische Athleten in den Olympischen Sommerspielen in München 1972 erfolgte. Aber mehr dazu können Sie uns sicherlich erzählen.
Ja, tatsächlich erwähnte auch der damalige britische Kommentator Terry Wogan in seinem Fernsehkommentar, dass angeblich das Publikum vor Ort, das Saalpublikum dort in Luxemburg aufgefordert worden wäre, auf keinen Fall sich zu erheben, wenn es Beifall klatscht, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, versehentlich erschossen zu werden von Agenten Israels. Inwieweit das stimmt, das lässt sich nicht ganz nachweisen. Also ob diese Geschichte auf Wahrheit beruht oder mehr auf Mythos, kann ich nicht sagen. Aber es zeigt, wie angespannt die Lage damals war. Das hat sich vielleicht dann mit der Zeit so ein bisschen gegeben. Also vor allem jetzt so Ende der 70er, Anfang der 80er. Da hat Israel dann auch große Erfolge gefeiert beim ESC. Aber es kam dann immer wieder punktuell wieder und auch selbst heute ist das ein großes Thema. Ich war 2024 vor Ort, in Malmö war damals der Contest und selbst im Saal waren Menschen des israelischen Geheimdienstes angeblich anwesend, die im Notfall eingreifen hätten sollen, wenn irgendwas passiert. Also es war eine sehr, sehr angespannte Situation. Jeder hat irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl, hey, da könnte jetzt was passieren. Diese politische Komponente hat so ein bisschen überhand genommen. Das hat man jetzt dieses Jahr sehr deutlich gesehen. Einige Länder haben angekündigt, den Contest dieses Jahr zu boykottieren, weil Israel teilnimmt.
Die Parallele zwischen 1973 und 2024 zu sehen, ist, finde ich, äußerst interessant. Gehen wir aber rüber in die Türkei, denn die Türkei ist ja zu 3% in Europa und daher nicht ganz nicht europäisch. Dennoch war die Teilnahme der Türkei aber sehr, sehr bereichernd, da es das erste Land mit einer muslimischen Mehrheit war, das am Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Nach ihren ersten Teilnahmen deuteten die türkischen Politiker und Politikerinnen ihren Misserfolg aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Unterschiede zum Rest Europas und der Zypern-Invasion in 1974. Warum denken Sie, ist der ESC ein Ort, an dem so viele Länder ihre nationale Identität hinterfragen und wenn es eigentlich doch kein politischer Contest ist?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen paradox, ne? Also es ist ein nicht politischer Contest, es stehen eigentlich Songs zur Auswahl, es werden Songs bewertet und die Ergebnisse interpretiert man dann häufig nicht so, als ob das jetzt das Ergebnis der Musik gewesen wäre, des Geschmacks oder sowas, sondern politisch. Das ist interessant. Bei der Türkei hat man das öfters gesehen. Also die Türkei war lange, lange Zeit oder hatte lange, lange Zeit sehr schlechte Resultate eingefahren. Was ich eher daran liegt, dass wenn man sich die Musik anhört, die türkischen Songs, die da präsentiert waren, dass sie einfach kulturell, melodisch auch etwas weiter entfernt waren vom europäischen Mainstream. Ja, es ist einfach eine andere Kultur. In der Türkei selber hat man diese Misserfolge aber oft politisch gedeutet, hat gesagt, ja, Europa mag uns nicht sozusagen, wir wollen doch eigentlich dazugehören. Und als dann 2003 dann tatsächlich mal die Türkei gewonnen hat. Sertab Erener hieß die Frau, Every Way That I Can. Der erste türkische Sieg war das wie so ein Befreiungsschlag in der Türkei. Also da hat man gedacht, ja, jetzt endlich werden wir anerkannt vom Rest Europas. Jetzt können wir auch Mitglied der EU werden. Also das war dann so, im Prinzip hat man das eine mit dem anderen verbunden im Kopf so ungefähr, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Und lustigerweise, betrifft nicht nur die Türkei, auch andere Länder sind in die gleiche, ja, sagen wir, Falle getappt, dieser Fehlinterpretation. Das heißt, ihre Ergebnisse umzuinterpretieren auf das Ergebnis wäre eines politischen Handelns oder sowas, ja.
Denken Sie, dass da wirklich gar keine Parallelen sind? Also wenn man jetzt zum Beispiel sich irgendwie anschaut, ja, keine Ahnung, Brexit. Und ausgerechnet in dem Jahr schneidet die UK sehr, sehr schlecht ab. Oder es gibt andere politische Skandale und da scheiden Länder schon in den Halbfinalshows aus. Denken Sie, dass es da wirklich gar keine Überschneidungen gibt, auch wenn man sich die aktuellen geopolitischen Sachen anschaut?
Also das ist meiner Ansicht nach tatsächlich ziemlich selten. Also es gibt vereinzelte Ausnahmen, woran ich da denke, ist zum Beispiel der Sieg der Ukraine 2022. Das war eben direkt nach dem Start des Ukraine-Krieges. Das war im Prinzip vielleicht weniger das Lied. Das Lied war auch gut, das muss man sagen. Aber dieser Konflikt, dieses Zusammenstehen mit der Ukraine hat zusätzlich noch Punkte vielleicht gebracht. Ja, im Gegenzug aber auch das russische Verhalten in ihrer Außenpolitik seit 2014, 2015 hat dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, ah, für Russland stimme ich nicht ab oder sowas. Wobei es beim ESC immer sehr schwierig ist, ein Land zu boykottieren musikalisch, weil man kann ja nicht gegen ein Land stimmen, man kann nur für ein Land stimmen. Ja? Also von daher, ich würde jetzt tatsächlich sagen, bei den allermeisten Fällen, wo man sagt, ja, da steckt Politik oder Geopolitik dahinter, würde ich das nicht so sehen.
Ein noch viel interessanteres Beispiel ist, finde ich, Marokkos Teilnahme 1980. Als ich das erste Mal erfahren habe, dachte ich mir so, warum machen die nicht einfach nochmal mit? Die haben es ja schon mal gemacht, 1980. Die können es ja jetzt bestimmt doppelt so gut machen, weil die Musik hat sich natürlich weiterentwickelt. Und auch in Marokko gibt es natürlich super gute Sängerinnen und Sänger. Aber warum hat denn Marokko nur einmal mitgemacht?
Ja, das hat tatsächlich geopolitische Hintergründe. Und zwar hat das etwas mit Israel zu tun. Viele muslimische Länder, auch wenn sie teilnehmen dürften, nehmen nicht teil, weil Israel teilnimmt. In 70er Jahren gab es mal schon auch Versuche dahingehend, aber das ist dann immer gescheitert, weil man gesagt hat, ja, Israel nimmt ja teil. Auch Libanon wollte 2005 teilnehmen, hat seine Teilnahme dann wieder zurückgezogen, weil dann klar war, ja, wenn es teilnimmt, dann muss es ja auch die Performance von Israel ausstrahlen und ja, in voller Länge. Also hat sich dagegen entschieden und bei Marokko war es halt so, 1980 hat Israel mal ausnahmsweise mal nicht teilgenommen. Die haben 1978 und 1979 hintereinander zweimal gewonnen und es war auch eine finanzielle Belastung für einen Fernsehsender, das dann ausrichten zu müssen. Von daher haben sie dann auch ein Jahr mal ausgesetzt und das war eine Gelegenheit für Marokko dann teilzunehmen, weil Israel ja nicht teilnahm.
Lustigerweise gaben sie dann in dem Jahr 12 Punkte an das einzigst andere muslimische Land, das in dem Jahr mitmachte, und zwar die Türkei bekam 12 Punkte von Marokko. Es bestärkt ja auch so ein bisschen die These, die die Türkei vorhin oder die türkischen Politiker in dieser Zeit so ein bisschen mit sich trugen, und zwar, dass Länder meistens nur dafür abstimmen, was sie kulturell auch kennen. Man darf auch nicht vergessen, es war eine Zeit, in der natürlich nur die Jurys abgestimmt haben, und da war es natürlich vielleicht auch etwas gängiger, dass man für Songs abstimmt, die auch im eigenen Land oder die der eigenen Musik auch ähneln. Aber wie sehen Sie das denn?
Ja, sehe ich im Prinzip genauso, ja. Also wie Sie sagen, das sind kulturelle Ähnlichkeiten, das sind religiöse Ähnlichkeiten. Zum Teil ist es tatsächlich auch ein bisschen hier die Geopolitik, die reinspielt. Denn die Türkei zum Beispiel hat 1980 einen Song namens Petrol geschickt, also Erdöl, wenn man so will, also ein Lied über Erdöl, sage ich absurd, um auch den Reigen aufzuschließen zu weiteren muslimischen Ländern. Vordergründig geht es da eigentlich nicht um Erdöl, sondern um eine Person namens Peter Oil, also Petroil, eigentlich absurd vom Wortspiel her, aber hat dann Punkte gebracht. Also wie gesagt, kann ein bisschen auf geopolitische Gründe zurückgehen. Die Jurys waren ja damals auch nicht so groß. Vor allen Dingen würde ich auch sagen, kulturelle, religiöse Gemeinsamkeiten. Das ist auch in anderen Ländern gang und gäbe, sozusagen, dass Länder, die kulturell ähnlich sind, sich eher geneigt sind, Punkte zu geben, oder Länder, die wirtschaftlich auch zusammenarbeiten, eher sich gegenseitig Punkte geben. Also das sind viele Ecken Europas, in denen das passiert.
Aber wenn wir schon beim Thema Abstimmung sind, dann gab es natürlich in dieser Zeit auch sehr, sehr viele Veränderungen, was die Abstimmung betrifft. Seit 1975, also seit mittlerweile über 50 Jahren, wird beim Eurovision Song Contest das 12-Point-System verwendet, auch wenn sich das in der letzten Zeit natürlich auch noch mal ein bisschen verändert hat. Gleichzeitig lebt der ESC auch sehr stark von Ritualen und Wiedererkennbarkeit, und 12-Point ist wirklich inzwischen ikonisch geworden. Inwiefern hat dieses Abstimmungsverfahren oder diese Änderung im Abstimmungsverfahren den Song Contest besser gemacht, und warum ist das immer noch so eine Sache, die Kultstatus hat und immer noch zum ESC gehört?
Also Kultstatus hat er natürlich dadurch, dass das schon so lange existiert auch. Also es ist so ein sehr, sehr wiederkehrendes Element. Also wie Sie sagen, ein Ritual quasi, ja. Man könnte das auch auf Lateinisch durchgeben, das würden genauso geliebt werden, ja. Also das ist einfach so ein Ding, was mit dazugehört, wie der 8 Uhr Gongschlag der Tagesschau sozusagen. Das ist so. Das kriegt man nicht mehr raus. Das will man auch nicht mehr rauskriegen, ist auch gut so. Jetzt natürlich die Frage, warum hat das den Contest denn wirklich besser gemacht? Wenn man sich die Punktesysteme, Voting-Systeme vor 1975 ansieht, dann sind das häufig Voting-Systeme gewesen, die, wo sehr relativ wenig Punkte vergeben wurden. Also da gab es dann pro Land 5 Juroren oder 10 Juroren und jeder der Juroren hat einen Punkt vergeben für den Song, den er am besten mag. Und dadurch, dass so wenig Punkte vergeben wurden, gab es zwei dämliche Situationen. Einmal gab es dann sehr häufig Länder, die gar keine Punkte bekamen. Ja? Also das führte nach zu vermindertem Selbstwertgefühl bei dem Land, bei der teilnehmenden Rundfunkanstalt, die dann sagt, oh, jetzt haben wir uns so angestrengt und fahren mit 0 Punkten nach Hause, Europa mag uns nicht. Und zum anderen führt die Tatsache, wenn wenig Punkte insgesamt vergeben werden, dazu, dass häufig ein Punktegleichstand erzielt wird. Ja, oder dass die Gefahr steigt, dass es zwei Sieger gibt. Und tatsächlich hatte der ESC ganz, ganz lange, die ersten 15 Jahre seines Bestehens, keine Regel für Punktegleichstand. Was irgendwann zu der absurden Situation geführt hat, 1969, gab es 4 Sieger, die jeweils mit gleicher Punktzahl dann gewonnen haben. Und spätestens da war klar, das muss irgendwie reformiert werden. Dieses 12-Punkte-System erlaubt es einem Land nicht nur irgendwie jetzt für ein anderes Land zu stimmen, sondern es kriegen die Top 10 jeweils der Länder Punkte und es werden relativ viele Punkte vergeben. Also jedes Land vergibt diesem 12-Punkte-System insgesamt 58 Punkte an andere Länder. Und dadurch, dass so viele Punkte vergeben werden oder mehr Punkte als früher, sinkt die Gefahr vom Punktegleichstand und gleichzeitig haben auch viele Länder die Möglichkeit, überhaupt Punkte zu sammeln und zumindest nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Das steigert also sozusagen das Gefühl, ja, wir werden doch anerkannt in Europa.
Neben der Veränderung im Voting gab es auch Veränderungen im Thema Sprachen, denn von 1973 bis 1976 durfte jedes Land auch auf Englisch singen, musste nicht mehr in der Muttersprache singen und viele taten das auch. Wenn man sich die Sieger von 1973 bis 1976 auch anschaut, stellt man fest, 3 von den 4 Siegertiteln sind Englisch. Waterloo, Ding a Dong und Save Your Kisses for Me. Warum, denken Sie, nutzte man in diesen 4 Jahren die Gelegenheit, den Song auf Englisch zu singen?
Ja, das hat sicherlich damit zu tun, dass Englisch eigentlich schon seit den 50er, 60er Jahren die Sprache der Popmusik ist. Ja? Und auch eine Sprache ist, die international verständlich ist. Ja? Also wenn Sie einen Song haben auf, sagen wir mal, Finnisch oder sowas, versteht außerhalb von Finnisch niemand, ja? Außerhalb von Finnland niemand diesen Song. Also es ist schwer zugänglich, eine Message rüberzubringen, wenn man eine Sprache singt, die niemand versteht und die auch irgendwo fremd klingt, sage ich jetzt mal. Englisch ist allen auch damals schon geläufig gewesen, dadurch, dass halt ganz viele Künstler aus Angloamerika in den europäischen Charts vertreten waren. Und man gibt sich damit auch, auch wenn der Song vielleicht dann musikalisch dann vielleicht nicht modern ist oder so, auch die Aura eines modernen Sounds. Also im Prinzip kann man so sagen, Englisch macht sexy, wenn man so.
Finde ich sehr gut. Englisch macht sexy. Das, ich glaube, so könnte eigentlich diese heutige Folge heißen. Aber wenn wir schon bei englischsprachigen Ländern sind oder wenn wir schon bei englischsprachigen Beiträgen sind, Australien ist schon seit 1950 Teil der IBU und wollte 1970 schon zum ersten Mal mitmachen. Das wurde jedoch zuerst abgelehnt und jetzt wissen wir natürlich, 45 Jahre später hat Australien natürlich ihr Debüt gehabt in der 60. Edition. Meine abschließende Frage für heute, inwiefern zeigt eigentlich die Teilnahme von Ländern, die nicht in Europa sind, den Erfolg des ESCs und dass sie auch mitmachen wollen?
Ja, das zeigt, dass der ESC eben mehr ist als ein reiner Liederwettbewerb. Ja? Es ist eine Plattform, die man nutzen kann, um sich der Welt zu präsentieren, um seine Kultur zu präsentieren, auch um sich als Land, als Nation zu präsentieren. Nicht nur Länder wie Australien machen das. Also es gibt ja auch so diese ganzen osteuropäischen Länder, die in den 90er Jahren mit dazu kamen dann. Estland zum Beispiel oder sowas, die dann auch gewonnen haben 2001, haben das auch genutzt, um zu zeigen, hey, hier sind wir als Nation. Im Englischen sagt man dazu oft Nation Building oder Nation Branding oder auch, das Ganze läuft auch häufig unter dem Label Cultural Diplomacy, also kulturelle Diplomatie. Das heißt, den ESC nicht nur zu begreifen als reine Freakshow, wo man halt irgendwie ein lustiges Liedchen singt, sondern als Möglichkeit, sich seine eigene Kultur, seine eigene Identität vorzustellen auf großer internationaler Bühne vor 100, 150, 200 Millionen Zuschauern. Denn das hat auch einen Effekt drauf auf die Wahrnehmung des Landes. Ja? Also es kann bis hin zu Tourismuseffekten gehen. Und so eine Gelegenheit möchte eigentlich kein Land auslassen, auch wenn die Teilnahmegebühren nicht niedrig sind. Lohnt sich im Prinzip die Teilnahme aus politischen, kulturellen, Tourismusgründen, anderen Gründen für Länder auch wie Australien. Und das ist ja irgendwo eine sehr spannende Entwicklung, zu sehen, dass dieser ESC heute viel größer ist als 1956, als angefangen hat, als relativ harmloser, möchte ich mal sagen, Liederwettbewerb.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch, Andreas Grassel.
Sehr gerne.
Das war noch nicht alles bei Zeitgeist ESC, denn bei mir zu Gast ist nun wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg und Mitveranstalter der Ringvorlesung Boom Banger Bang ESC, der Eurovision Song Contest als musikalisch-mediales Event, Dr. Johannes Müske. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Als ich bei meiner Recherche gesehen habe, dass es eine Vorlesung über den ESC gibt, war ich super erstaunt. Was war so Ihre Motivation dahinter?
Also es lag ein bisschen auf der Hand, weil in Basel ja der ESC dieses Jahr war, letztes Jahr im Frühjahr 25 und die Basler KollegInnen haben dort auch schon eine Ringvorlesung gemacht und dazu war ich auch eingeladen. Man hatte da einfach schon ein bisschen über das Thema gesprochen und war dafür sensibilisiert. Und mein Kollege Michael Fischer hier am ZPKM, wir haben dann überlegt, ob wir nicht was zusammen machen wollen, auch zu dem Thema, weil es natürlich hier direkt um die Ecke war einerseits und weil sich's dann ja auch zufälligerweise herausgestellt hat, dass das nächste Land, was den ESC austrägt, Österreich ist und so dieser deutschsprachige Kontext, Deutschland, Österreich, Schweiz, macht dann einfach ein bisschen Veranstaltung. Und das Lustige ist, dass die österreichischen Kollegen wiederum von der Kulturwissenschaft auch jetzt eine Ringvorlesung im Frühling machen zum ESC. In Wien liegt natürlich auch total nah.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie den Namen Boom Banger Bang ESC genommen haben?
Dieses Bang Boomer Bang, das ist natürlich ein Songtitel, auf den wir da Bezug nehmen. Ein Siegertitel von 1969, meine ich, oder 68. Damit wollten wir einfach nur so ein bisschen witzig dieses bunte, explosive, sag ich mal, so ein bisschen aufnehmen, was ja auch in den heutigen ESC-Shows zumindest drinsteckt.
Sie sind ja nicht der Einzige, der in dieser Vorlesung einen Vortrag hält, sondern auch viele andere in Deutschland, viele andere Professoren, viele andere Dozenten. Möchten Sie uns vielleicht mal erzählen, wer Ihnen da so dabei hilft, eigentlich auch diese Vorlesung zu veranstalten?
Einer meiner Schwerpunkte ist jetzt zum Beispiel der Schlager, deswegen lag das so ein bisschen nahe, dass man dann auf dieses Thema ein bisschen eingeht. Dann gibt es KollegInnen, die forschen zu Gender-Fragen, andere zu eher Theater, also Performance-Studies-Fragen. Und so strickt man sich dann einfach so das Programm zusammen. Wir haben versucht, so viele kulturwissenschaftliche Perspektiven wie möglich einfach ins Programm reinzukriegen und einerseits eben Freiburger KollegInnen einzuladen, andererseits eben auch natürlich in den deutschsprachigen Fachkontext reinzuschauen, wer da noch so unterwegs ist.
Wie kam diese spezielle Vorlesung bei den Schülern oder bei den Studenten und Studierenden an?
Ja, also wir hatten ein erfreuliches Echo. Das Schöne an dieser Vorlesungsreihe ist, dass sie nicht nur jetzt zum Beispiel in der empirischen Kulturwissenschaft oder in der Medienwissenschaft gelistet ist, sondern dass sie interdisziplinär gelistet ist. Also da kommen Leute aus der Medienwissenschaft, aus der Musikwissenschaft, aus der empirischen Kulturwissenschaft und auch von der Hochschule für Musik zusammen. Denn in Freiburg gibt es so ein Freiburger Forschungs- und Lehrzentrum für Musik, FZM. Und in diesem Format ist die Vorlesung auch eben gelistet. Das heißt, alle Freiburger Institutionen, die so ein bisschen was mit Musik machen, sind da dabei. Manche saßen vielleicht auch nur drin, weil sie mussten, aber die meisten, glaube ich, hatten Spaß und wir haben auch ein gutes Feedback gekriegt, so nach dem Motto, ja, also die Veranstaltung hätte ich mal gerne eher in meinem Studium gehabt. Schade, jetzt bin ich schon fast fertig.
Der ESC ist ja ein sehr konvergentes Format, also es greift auf sehr viele verschiedene Medientypen auf. Und mich würde interessieren, welchen Grundstein hat der ESC denn in der Mediengeschichte für Sie auch als Wissenschaftler gelegt und warum ist er heute noch so wichtig?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der so sehr konvergent ist. Ich könnte mir vorstellen, also er hat ja als Fernsehformat angefangen, als ganz klares Fernsehformat, was gegründet wurde, um so einen Anlass zu schaffen, in dem die Fernsehanstalten oder die Rundfunkanstalten, die europäischen öffentlichen natürlich nur, so ein bisschen ein Format haben zum Zusammenarbeiten. Und ich glaube, das Hauptvermarktungsinstrument heute ist immer noch ein Fernsehanlass, an dem wirklich zur gleichen Zeit ganz Europa oder die halbe Welt, wie auch immer, wird ja von mehreren zig Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ausgegangen, wirklich wie vor diesem, in Anführungszeichen, medialen Lagerfeuer sitzen. Natürlich gibt es zwei Verwertungskanäle. Ja, klar findet das auf YouTube statt, klar wird das gestreamt, klar sind das die aktuellen Formate, weil das lineare Fernsehen nicht mehr so in der Form funktioniert. Aber ich glaube, so vom Prinzip, also von der Denkweise her, könnte ich mir vorstellen, ist das schon immer noch ein Fernseh-Event, was in weiteren Kanälen veröffentlicht wird. Aber weil sich die Art und Weise, wie man Fernsehen schaut, verändert hat. Also ich meine, wer guckt denn heute noch 20 Uhr 00 Tagesschau? Also ich glaube, das machen natürlich die ältere Generation, aber jüngere Leute schauen das vielleicht über irgendeine App, wenn sie es überhaupt schauen, oder in der ARD-Mediathek. Ich glaube, die meisten haben gar keinen normalen Fernseher mehr und schauen alles über ihren Amazon-Stick oder wie auch immer. Und die Art und Weise sozusagen, wie Fernsehen konsumiert wird, darauf stellen sich natürlich die Fernsehanstalten ein. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch Fernsehen. So, auf nämlich Bild und Ton zu einem relativ, okay, dann gucken die einen vielleicht eine Viertelstunde früher oder später oder man guckt es jedenfalls auch live. Aber ich glaube, das ist schon noch ein wichtiger Zugriff auf dieses ganze Thema, dass da eben ein Event zu einem bestimmten Zeitpunkt mit bestimmten Teilnehmerinnen stattfindet. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Da ist Ihre Frage, also jedenfalls, so wie Sie die Frage gestellt haben, würde ich sie vielleicht nicht ganz so extrem beantworten, sondern statt Medienkonvergenz eher so von unterschiedlichen Vermarktungskanälen sprechen.
Das ist völlig okay.
Vielleicht liege ich da auch falsch.
Das ist ihre Meinung, das ist ihre Ansicht. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass sie da auch vielleicht das ein bisschen kritischer sehen. Der ESC ist ja ein ziemlich traditionelles Format, wie sie auch gerade gesagt haben.
Ja.
Die Leute sitzen nicht mehr vorm Fernseher und schauen sich um 20 Uhr die Tagesschau an, wie sie gerade gesagt haben. Warum ist aber trotzdem dieses Format so wichtig für junge, heranwachsende Medieninteressierte, dass sie einfach dieses Format kennen?
Es gibt wahrscheinlich Untersuchungen darüber, wer das so ein bisschen Rezeptionsforschung, wer das jetzt genau hört. Ich glaube, es sind gar nicht nur jüngere Leute, die vielleicht vor allem, also ich denke, das geht durch alle Generationen, da habe ich jetzt tatsächlich gerade keine ganz aktuellen Zahlen parat, da müsste ich mal genauer schauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch für jüngere Leute interessant ist, weil da einfach aktuelle Popmusik auf irgendeine Weise stattfindet, weil es einen Event-Charakter hat, also das ist lustig, sage ich mal, sich mit ein paar Leuten zu treffen und sich das einfach mal am Fernsehen, also vom was auch immer Bildschirm reinzufahren, in Anführungszeichen. Es gibt ja auch ESC-Partys so in Gasthäusern, wo man das zusammen Public Viewing-mäßig schaut. Und ich nehme an, dass das die Attraktivität ausmacht. Also, und dann ist es natürlich auch so, dass der Event oder das Event in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen auch ja, kreativ angeeignet wurde durch eine bestimmte Szene, also alle, sage ich mal, Communities, wo es jetzt ein bisschen bunter ist, in ihrer Identität oder Selbstdefinition, der sexuellen Orientierung und so weiter, feiern diese Künstlerinnen da zum Teil einfach. Das ist natürlich gerade für jüngere Leute, glaube ich, auch ein attraktives Angebot. So, was macht denn jetzt eigentlich die EBU, also die European Broadcasting Union, damit? Die wollen ja auch, deren Auftrag ist es ja, zu unterhalten, und zwar alle und nicht nur ein bestimmtes Publikum. Wie können die einen Spagat schaffen, auch zu traditionelleren Publika? Früher, wir erinnern uns an die bis in die 80er Jahre oder vielleicht teilweise 90er, saßen die Leute da einfach rum, ja, teilweise mit Anzug und Krawatte. Das ist natürlich heute wilder. Und ja, das ist eine Aufgabe, wo man sicherlich immer wieder schauen wird, dass man da irgendwie so einen Spagat hinkriegt, dass das auch natürlich für ein möglichst breites Publikum attraktiv ist. Man muss aber auch sagen, die ganz, ganz große Zeit des ESC jetzt rein von den ZuschauerInnenzahlen ist ein bisschen vorbei. Also die sind stabil, aber sie sinken auch leicht. Also sind ein paar hundert Millionen oder sowas, aber sind nicht mehr, es sind, also es ist leicht sinken. Sie haben da vielleicht die ganz aktuellen Zahlen noch da.
Also ich meine, 2019 war es mal 200.000, also das war so der Höchststand und seitdem ist es einfach
Ein bisschen
gesunken.
gesunken, ne? So auf 180, also Millionen nehme ich an, nehmen Sie.
Genau. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich denke aber, dass der Trend ein bisschen weitergehen wird, muss ich ehrlich gestehen, vor allem in diesem Jahr.
Ja, das ist natürlich auch noch eine Sache, jetzt, wenn es diese ganzen Boykotts gibt. Ich sehe das so ähnlich. Es gab jetzt gerade noch ein neues Interview mit dem Irving Wolter der hat mit dem NDR gesprochen. Der hat gesagt, ja, also das wird der ESC jetzt auch überleben. Das ist nicht so ein Riesending, ob da jetzt ein paar Länder aussteigen. Aber das sind ja trotzdem Länder, die Publikum bringen, Länder, die an der Finanzierung mithelfen. Und wenn das jetzt insgesamt kleiner wird mit weniger Geld und weniger Publikum, weil wieso soll ich denn einschalten, wenn mein Land gar nicht dabei ist, verändert sich natürlich auch die Attraktivität des Ganzen. So, also dann, wenn dann weniger Feuerwerk oder was auch immer ist und das ganze Event so ein bisschen lahmer in Anführungszeichen wird, dann geht es vielleicht auch wieder ein bisschen runter.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, angenommen in 10 Jahren haben Sie nochmal dasselbe Thema, dieselbe Vorlesung, was glauben Sie, könnte sich in den nächsten paar Jahren noch verändern, was dann zur Vorlesung natürlich als Inhalt beitragen würde?
Ja, es ist natürlich schwierig. Also schön wäre es ja mal, wenn Deutschland gewinnen würde und wir dann so eine Begleitvorlesung oder was machen könnten. Aber ja, was taucht da an Themen auf? Also was ich spannend finde, ist eigentlich, hat in einer unserer letzten Vorlesungen eigentlich ein Kollege gefragt, was sind denn eigentlich die Dinge, über die da erzählt wird? So. Früher diese Chanson-Sachen in den, was weiß ich, 50er, 60er Jahren, das ist klar, da wird halt irgendwie über die Liebe erzählt. So, das trägt als Thema, aber vielleicht ist das auch ein bisschen langweilig heute geworden. Vielleicht müsste man über andere Dinge erzählen. Also ein schönes Beispiel ist ja immer, als Deutschland gewonnen hat, mit ein bisschen Frieden, 1982, da lag das Thema Frieden so ein bisschen in der Luft und die Friedensbewegung und der NATO-Doppelbeschluss und was weiß ich. Also gab es einen größeren politischen Kontext, in dem das alles passiert ist. Und sowas sah man vielleicht noch mit 1944 mit der Ukraine in den letzten Jahren. Aber sonst sieht man das selten. Und ich fände es eigentlich mal schön, wenn sich Künstlerinnen trauen würden, das Thema Europa selbst mal so ein bisschen vielleicht in den Fokus zu stellen. Europa ist ein ziemlich unter Beschuss eigentlich gerade so in der weltpolitischen Lage. Und sowas kommt vielleicht in den nächsten Jahren mal auf, wäre ja jedenfalls dem ganzen Wettbewerb zu wünschen, auch von seiner natürlich gesellschaftlichen Relevanz her.
Dankeschön fürs Gespräch. Das war's eigentlich auch schon. Danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass bald mehr Universitäten Vorlesungen zum ESC anbieten.
Genau. Also, das finde ich auch schön, aber hoffentlich gibt es dann nicht nur noch
Nee,
ESC-Vorlesungen.
aber es wäre auch nicht so schlecht. Gibt's auf jeden Fall langweiligere Themen.
Ja, das stimmt. Also man kann daran viel verhandeln, ne, wie man sieht.
Und auch danke euch fürs Zuhören. Schaltet gerne auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir wieder in die Tiefen der ESC-Geschichte eintauchen. Der Podcast ist im Rahmen eines Bachelorprojekts im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Konzeption, Produktion und Moderation von Emre Yildiz. Betreut von Ulrich Hegele. Technische Unterstützung durch das ZFM und Radio Free FM. Intro und Outro gesprochen von Emre Yildiz.
Zeitgeist ESC von Emre Yildiz. Das Thema heute: 12 Points for Europe.
Wollen wir tanzen gehen?
Hallo Boy.
Heute wollen wir uns im Rhythmus drehen.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein. Heute wollen wir glücklich sein.
Hallo Boy.
Heute Abend ist die Band so gut.
Hallo Boy.
Und wir haben doch Musik im Blut.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein. Schön ist doch die Welt zu zweit. Und darum wollen wir tanzen. Ohne Pause bis morgen früh immer tanzen, tanzen nach dieser Melodie.
Hallo Boy,
alle Sorgen lassen wir zu Haus.
Hallo Boy,
und wir tanzen uns mal richtig aus.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein. Heute wollen wir glücklich sein. Was die Teenager begeistert und was allen, wenn's gefällt. Ja, was jeder immer gerne hört, das ist Musik aus aller Welt. Bis morgen früh immer tanzen, tanzen nach dieser Melodie.
Hallo Boy,
alle Sorgen lassen wir zu Haus.
Hallo Boy,
und wir tanzen uns mal richtig aus.
Hast du Zeit?
Dann komm mit, sag nicht nein. Heute wollen wir beide glücklich.
Vier weitere Folgen zum ESC bringen wir für euch bald im Tübinger Campusfunk Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle 96,6. Schau doch mal auf unsere Homepage unter mikroeuropa.de. Unsere Sendung zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.